Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Es ist die Ausgabe Nr. 209 und wir sind ein Tag vor der CeBIT und das hindert uns nicht daran, alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer zu begrüßen.
Ja, das tue ich von meiner Seite ganz genauso. Heute ist ja der Tag der Kartons und der Paletten des Nicht-Durchkommens, also das absolute Chaos auf der CeBIT, wie jedes Jahr, muss man sagen, denn alles muss immer fertig werden und zuletzt, kurz vorher, hat man immer am meisten zu tun.
Hast du eigentlich schon irgendwas gefunden, irgendwas gesehen, was uns aufgeregt hat?
Aufgeregt?
Ja, also, und man sagt, boah, ist das toll.
Nee, ich glaube, diese Zeiten sind ja letztendlich vorbei. Und diese CeBIT hat nicht so dieses Riesenthema und diese Riesenhighlights. Ist auch nicht zu erwarten. Gut, es kommt was. 3D soll vorgestellt werden, diese
haben wir alles schon gesehen.
Merkwürdigen Sachen. Es ist aber nichts Neues. Also eine Neuigkeitenmesse kann es de facto gar nicht mehr geben. Das Internet hat diese Sachen alle schon vorweggenommen.
Ja, genau. Da wartet keiner mehr. Die Fotokina hat darunter auch zu leiden gehabt, ne?
Ja.
Also das war, früher war die Fotokina im Herbst und da hat man die Weihnachtskameras eingekauft. Das ist längst vorbei, weil die Leute ja im Mai fotografieren wollen.
Ja.
Und insofern sieht man auf der Fotokina dann die Apparate, die die Leute schon im Sommer mitgenommen haben.
Hast du das Mädel da hinten gesehen?
Welches?
Da die Elena.
Ist das Elena?
Das ist ein hässliches Teil.
Hohoho. Wir haben aber wieder einen Gast bei uns in der Leitung. Das ist Peter Welchering aus Kornwestheim.
Und der kennt die Elena auch.
Ich kenne die Elena auch. Ich soll schön von ihr grüßen. Hallo.
Ah. Ja, gut, sie muss schönes Wetter machen.
Das ist vielleicht die Ablösung von der Gabi von der CeBIT.
Naja, das ist eine andere Geschichte.
Dass das jetzt die Elena ist.
Die können wir höchstens Karneval erzählen, diese Geschichte. Peter, Thema Elena. Du willst uns darüber eigentlich den neuesten Stand erzählen. Wie sieht's denn aus?
Ja, der neueste Stand ist eigentlich immer noch sehr traurig, denn im Arbeitsministerium arbeitet man nun ganz kräftig immer noch an einer Abspeckung dieses Datenkatalogs. Bei Elena handelt es sich ja im Langtext um den elektronischen Entgeltnachweis und das ist nichts anderes als Vorratsdatenspeicherung von 40 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das heißt, alles, was an personenbezogenen Daten, was an Daten zum Einkommen und Ähnlichem diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bisher in ihrer Personalverwaltung hatten, das wird jetzt an den Elena-Datenspeicher in Würzburg geschickt, das schon seit Anfang des Jahres. Und dort wird nun peu à peu ein riesiger Datenspeicher aufgebaut, der wirklich allumfassend über diese 40 Millionen Bundesbürger, die da in Lohn und Brot stehen, alle möglichen Auskünfte geben kann.
Peter, das, was er eben gesagt hat, gibt es das nicht schon? Also das Finanzamt weiß ja auch sehr viel, was da verdient wird und so weiter.
Ja, das Finanzamt weiß auch sehr viel, allerdings das Finanzamt weiß beispielsweise nicht, wenn mein Arbeitgeber mir eine Abmahnung schickt. Aber das weiß Elena, weil das bei Elena auch mitgespeichert wird. Das Finanzamt weiß auch nicht, ob ich beispielsweise, wenn ich im öffentlichen Dienst bin, an den Streiks teilgenommen habe, die da vor einiger Zeit waren. Aber Elena weiß das Stand heute indirekt auch, also es ist zwar zugesichert worden zum Arbeitsministerium, Streikgelder werden nicht mehr separat erfasst, aber da der Entgeltnachweis diese unterschiedlichen Einkommensarten ja erfasst, kann auf Streikgelder zurückgeschlossen werden. Mhm. Elena weiß beispielsweise dann auch, ob ich Gewerkschaftsmitglied bin oder nicht. Das weiß alles das Finanzamt nicht. Deshalb geht Elena wirklich noch ein Stück über das, was das Finanzamt weiß, und das ist ja auch schon sehr viel hinaus, und weiß dann wirklich alles über mich.
Gibt es denn überhaupt irgendeinen vernünftigen Grund, dass all diese Informationen gespeichert werden, nur damit ich anschließend zu irgendeinem Amt gehen kann und sagen, so, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe, ich will jetzt, was weiß ich, Sozialleistung entgegennehmen, guckt mal nach, ich bin da gespeichert und ich gebe euch jetzt meine Freigabe, dass ihr die Daten holen könnt. Ist denn das dazu notwendig, dass sowas gespeichert wird, ob ich gestreikt habe, ob ich krank war, wie oft und wie lange ich krank war und all diesen Unsinn?
Nein, und da sagen ja auch eigentlich alle Experten, auch alle Datenschützer, da wird viel zu viel gespeichert und da wird vor allen Dingen gespeichert, was dem ursprünglichen Zweck von Elena überhaupt nicht mehr dient, nämlich genau diese Bescheinigungen für Anträge auf sogenannte Lohnersatzleistungen nicht mehr in jedem Fall beim Arbeitgeber zu beantragen und der muss die dann jeweils ausstellen, sondern einfach zu sagen, mit einer Chipcard beispielsweise, ich schalte euch dafür frei, dann könnt ihr sehen, was ich in den letzten Monaten verdient habe und ich gehe jetzt etwa in Elternzeit und bekomme dann eben mein Elterngeld, das ich ja in der Höhe nach meinem seinem letzten Verdienst auch richtet. Also wenn man diesen einen Punkt hätte, dann könnte man ungefähr 70% der in Elena gespeicherten Daten einfach vergessen. Und das Zweite, bestimmte Berufsgruppen, die im Augenblick noch gespeichert werden, Soldaten und Richter beispielsweise, die haben gar keine Ansprüche auf Lohnersatzleistungen. Also die muss man da überhaupt nicht einspeichern. Und das liegt natürlich schon mal den Verdacht nahe, dass da mehr gemeint sein könnte als eben nur der elektronische Entgeltnachweis.
Halten uns die Eltern von Elena eigentlich für so blöd, dass wir nicht merken, dass hier eine neue Überwachung aufgebaut werden soll, dass hier eine neue Datenbank geschaffen werden soll, in der alles Mögliche hineinkommt, was bisher nicht notwendig war. Bisher hat mein Arbeitgeber mir, und das ist eigentlich der Grund, weswegen man Elena aufbaut, in Handarbeit eine Bescheinigung ausgestellt. Damit konnte ich zum Arbeitsamt gehen und konnte, ach nee, das heißt jetzt Arbeitsagentur oder irgend sowas, und konnte sagen, so, ich bin jetzt arbeitslos und oder ich habe Kurzarbeit oder sonst was und jetzt bekomme ich von euch noch ein bisschen was dazu. So, glauben die wirklich, dass das Volk so dämlich ist und nicht kapiert, dass wir hier mit einer riesen Datenbank überwacht werden soll in einer Art und Weise, wie es bisher noch nicht da gewesen ist?
Naja, ich habe relativ viele Rückmeldungen auch von Bürgern, von Bürgerinnen bekommen, die sagen, ja, wenn man doch nicht zu verbergen hat, dann kann man das ja auch der Elena anvertrauen.
Ja.
Und auch bei Diskussionen, bei denen es beispielsweise um den Schlüssel von Elena ging und um den Generalschlüssel, der auch geplant ist, da war dann gar nicht mal so selten ganz oft noch so diese Reaktion, ach ja, ich habe nichts zu verbergen, das können die ja alles wissen. Also insofern ist das so eine zwiespältige Sache. Ja, zum einen, wir werden ein Stück weit für dumm gehalten, zum anderen einige Mitbürger und Mitbürgerinnen lassen sich auch ganz gern für dumm halten. Das ist ein wirklich für mich sehr massives Problem.
Wer hat denn alles Zugriff auf die Elena-Datenbank?
Im Prinzip eigentlich jede Behörde. Und das Problem, das dahinter steckt, ist, dass ursprünglich angedacht war über eine Signaturfunktion. Man weiß aber noch nicht, ob das der Personalausweis sein wird oder eine eigene Jobcard oder auch die Gesundheitskarte war da mal im Gespräch. Über eine Signaturfunktion soll ich als Arbeitnehmer und sozusagen Eigner der Daten dann meiner Behörde, etwa wenn ich zum Sozialamt gehe oder wenn ich Lohnersatzleistung haben will, weil ich Elternzeit nehme, meiner Behörde dann eine Freigabe erteilen, dass sie bestimmte Daten dann auch einsehen darf, dass sie die dann auch anfordern darf aus den Elena-Datenspeichern. Das Problem ist jetzt, bei den Sicherheitsbestimmungen für Elena ist eben auch festgelegt, was passiert eigentlich, wenn jemand seine digitale Signatur, wenn jemand seine Speicherkarte verliert, dann muss umgeschlüsselt werden. Und da gibt es dann eigentlich zwei Verfahren. Wenn die Chipkarte mit dem privaten Schlüssel verloren geht, dann braucht ja der Arbeitnehmer, damit er doch dennoch einen öffentlichen Schlüssel erzeugen kann, also freigeben kann, dass Verdienstbescheinigungen mit dieser neuen digitalen Signatur freigegeben werden und auch entschlüsselt werden können, eben eine neue Chipkarte. Und diese neue Chipkarte, damit die auf die alten Daten zugreifen kann, dafür müssen diese alten Daten umgeschlüsselt werden. Die beiden Verfahren heißen, entweder gibt es eine Art Generalschlüssel und mit diesem Generalschlüssel können dann die Mitarbeiter der zentralen Speicherstelle auf alle Elena-Daten zugreifen. Oder es gibt so ein mehrstufiges Umschlüsselungsverfahren, aber das würde die Verwaltungskosten massiv nach oben treiben. Und außerdem muss man sehen, dass die verschlüsselt gespeicherten Verdienstbescheinigungen und die anderen Daten weg wären, wenn etwa beim Umschlüsseln ein Fehler gemacht würde. Also es wäre ein sehr, sehr riskantes Verfahren. Deshalb scheint auch dieser Generalschlüssel immer noch in der Diskussion die präferierte Lösung zu sein. Und da beschleicht mich massives Unbehagen, denn wenn jemand einen Generalschlüssel hat, um an einen Datenkatalog, der bei der Eingabe 57 DIN A4 Seiten erfasst, von 40 Millionen Bundesbürger zu kommen. Mit den Informationen kann man eine ganze Menge anfangen.
Also ich finde das eigentlich skandalös, was da geschieht. Man will die Arbeitgeber finanziell entlasten, dass sie nicht mehr jede einzelne Bescheinigung ausstellen müssen. Nur man fragt sich, wie oft wird denn pro Arbeitgeber pro Jahr eine solche Bescheinigung fällig? Das ist ja nun verschwindend gering. Im Gegenteil dazu muss aber der Arbeitnehmer sich eine Signatur kaufen, denn das ist ja nicht kostenlos und das nicht einmal, sondern die muss ja erneuert werden, so alle 2 Jahre oder sowas. Das heißt, hier werden Kosten verlagert vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer und ein Vorteil ist nicht dabei.
Und stell dir mal vor, die Volkszählung 1985 hätte eine Elena vor Augen gehabt. Ich glaube, das
hätte... Ja, dann hätte es wahrscheinlich damals Revolution gegeben.
Ja, das hätte eine Revolution gegeben. Und jetzt lassen wir alles so schön mit uns machen.
Ja, es wird ja auch klein gehalten und dumm geredet und so etwas. Also ich denke, wir sollten uns mal überlegen, wir nehmen mal Kontakt auf mit den Leuten, die damals in Liechtenstein und in der Schweiz diese Banken da ausgespäht haben. Irgendwann hätte ich gern den Generalschlüssel. Da könnte ich Geld verdienen, wenn ich diese Daten verkaufe.
Wir alle.
Also so ein kompletter Unsinn. Haben wir eine Chance, dass dieser Quatsch auf eine annehmbare Art und Weise heruntergefahren wird.
Nein.
Naja, vielleicht eine kleine Chance immerhin, die Streiktage selbst als Direkteingabe, die sind aus der Diskussion raus. Da hat auch das Arbeitsministerium gesagt, die erfassen wir nicht mehr. Man muss allerdings um jeden Punkt sehr, sehr langwierig und sehr vehement streiten. Und das kann wirklich noch Jahre dauern, ehe wir dann unter Umständen eine Elena bekommen, die wirklich nur die reinen Verdienstbescheinigungen speichert und alle anderen Daten rauslässt.
Aber mit wem müssen wir denn streiten? Wer ist denn da der Streithammel in der Regierung?
Arbeitsministerin heißt noch Ursula von der Leyen.
Ja, die schon wieder. Ne?
Und das Arbeitsministerium ist ja auch zuständig.
Und angestoßen hat das wahrscheinlich der vierte Wolfgang, oder?
Angestoßen hat das Arbeitsministerium der Großen Koalition.
Nicht der Scholz.
Das war der Herr Scholz, wenn ich das richtig erinnere.
Also ich finde das einfach eine Katastrophe.
Aber ob der da angestiftet wurde vom anderen Wolfgang, das weiß ich natürlich nicht.
Ich finde das einfach eine Katastrophe, hier passiert. Ja, denn unter dem Strich wird es keine billigere Version werden, sondern nur die Kosten werden verlagert. Der Aufwand ist immens. Und das, was jetzt 2 Jahre lang läuft, das bringt erstmal noch überhaupt nichts, weil parallel der Arbeitgeber, bis diese Datenbank, hofft man, in 2 Jahren steht, erstmal noch seine Papierbescheinigung ausfüllen muss. Wir laufen also im Grunde parallel.
Ich überlege, ob die Frau von den Leyen da vielleicht nicht wieder mit dem Stoppschild kommt und sagt, Achtung, Stopp, der hat gestreikt oder so irgend sowas.
Ja, mit dem Generalschlüssel ist das doch prima, da kannst du doch nachsehen. Ne? Und der wird ja nicht nur bei einem einzigen Menschen in Deutschland sein, sondern der wird ja bei vielen dann verfügbar sein. Ich finde es schlimm. Wie geht's jetzt weiter? Sind das so irgendwie so ein fester Fahrplan, wann man nochmal darüber redet? Oder werden da immer mal so kleine Geplänkel geplant? Peter, weißt du was?
Naja, ich hoffe da sehr auf die Opposition im Deutschen Bundestag, wobei im Augenblick eigentlich nur nachhaltig Bündnis 90 Die Grünen gegen Elena eine wirkliche Kampagne betreiben. Die anderen sind da sehr, sehr zögerlich. Und ich hoffe, dass sowohl die Sozialdemokraten als auch die wirklich Liberalen, die dann auch vielleicht noch in der entsprechenden Partei sind, darauf kommen, aber auch die Christdemokraten, die es eigentlich sehen müssten, darauf kommen, dass sie, und die Linken holen wir auch noch mit ins Boot, ne, dass die eben darauf kommen, dass hier abgespeckt werden muss. Und vor allen Dingen, dass sie darauf kommen, dass so ein technisches Verfahren wie ein Generalschlüssel überhaupt nicht sein darf und dass man das von vornherein ausschließt. Aber im Augenblick sieht es so aus, als würde nur dieser 57-seitige Datenkatalog ein wenig abgespeckt werden und als würden immer noch viel, viel, viel mehr Daten erfasst werden in Elena, als wirklich für eine Verdienstbescheinigung benötigt werden.
Schwachsinn en gros, würde ich sagen. Frechheit,
Unverschämtheit. Boshaftigkeiten.
Ja, Ausspähen des eigenen Volkes. Also ich weiß nicht, wohin diese Republik marschiert, aber ich denke, das, was wir vor der Wahl gesagt haben, es muss ganz deutlich ein Umdenken stattfinden. Diese Datengier, diese Datengeilheit unserer Machthaber, muss ich mal sagen, die ist mittlerweile unerträglich geworden. Peter, es waren keine schönen Nachrichten, die du diesmal gebracht hast, aber dennoch, ich danke dir für die Informationen.
Ja, danke nach Köln. Tschüss.
Zum ersten Mal haben wir da was auf der CeBIT bei GData gehört, dass in einem PDF-File, dass da manipuliert werden kann. Und das war damals ganz interessant für uns und da hatte auch keiner von uns dran gedacht, dass man da tatsächlich im PDF-File etwas verstecken kann, was man nach außen hin anders sieht, als wenn man es original sieht oder so.
Naja, so ein PDF-File ist eigentlich eine komplexe Programmiersprache. Ja. Normalerweise sieht man nur eine Datei als PDF und denkt, das ist sowas wie ein Text oder Grafik oder so. Aber in Wirklichkeit stecken ja da komplexe Programme dahinter, die irgendeinen Code ausführen und dann die Anzeige daraus generieren.
Ja. Und da gab es so ein Beispiel, Hauskauf, sagen wir 300.000 Euro und ich sehe das da, wo ich bin, bei dem Makler oder bei wem ich das mache, sehe ich, aha, da steht 300.000, habe ich noch zu zahlen und dann gehe ich nach Hause, lege das bei mir ein, da steht da plötzlich 1 Million.
Würde mir als Verkäufer gefallen.
Ja, als Verkäufer, aber dem Käufer garantiert nicht, aber er hat den Vertrag unterschrieben.
Ja.
Und das ist ja das ganz Tolle, was da so alles passieren konnte. Heinz Schmitz, du bist hier und willst uns ein bisschen was über PDFs erzählen und hier habe ich einen Satz, the PDF-File included is absolutely safe.
Das war eine Pressemitteilung, die ich mal bekommen habe.
It cannot include viruses. Mhm. Und doch, das kann schon passieren.
Das ist der Traum, wenn das wirklich so wäre. Wurde auch lange geglaubt. Ihr habt es aber gerade gesagt, das PDF ist im Prinzip basiert auf PostScript. Und PostScript ist eine Seitenbeschreibungssprache, also eine Programmierung für Seiten. Und das Ganze ist in PDF auch. Und mit der höheren Verbreitung und der Komplexität, steigenden Komplexität eines PDF, sind natürlich auch Sonderfunktionen eingebaut worden. Man kann heute Formularfelder machen und man kann JavaScript reinbauen. JavaScript ist eine Programmiersprache, eine Skriptsprache, die alles andere als sicher ist. Sie ist C-ähnlich und lässt auch genau die Manipulationen zu, die man mit C auch machen kann. Und wer schon mal C programmiert hat, der weiß, dass man da alles machen kann. Viele Fehler in den Betriebssystemen basieren heute noch darauf, dass in C-Programmen irgendwelche vagabundierenden Pointer sind. Und die kann man bewusst einsetzen, um einfach ein Dokument zu zerstören, ist damit im Speicherbereich und kann so dann auch Schadcode einführen.
Wurde das oft gemacht?
Gibt's da Beispiele? Es gibt Aktionen, die gelaufen sind, sind PDFs verbreitet worden, die eben Schadcode enthielten oder die Links, das ist ja auch noch die andere Möglichkeit, dass man ohne zu programmieren einen Link reinsetzt. PDF können ja Links weitergeben, die dann auf eine Seite mit Schadcode führen. Das haben wir schon sehr oft thematisiert, dass der Schadcode heute über korrumpierte Webseiten verbreitet wird. Entweder über unsichere Seiten oder...
Das heißt, du bekommst eine Pressemitteilung als PDF, du machst die auf, oder eine Rechnung als PDF, und du machst die auf, guckst sie dir an, und dieses Dokument geht im Hintergrund in das Internet auf irgendeine Seite, wo Schadcode ist, und holt sich den Typen auf deinen Rechner oder macht lustige Sachen auf deiner Platte oder sonst was.
Ja, man muss das noch gar nicht mehr sehen, wenn es in dem JavaScript untergebracht worden ist.
So, wie kann ich diesen Mist denn verhindern?
Jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. Manche Virenscanner gucken in die PDFs rein und finden die Sachen. Wenn die richtig gut in Skripten verpackt sind, wird man sie nicht finden. Man kann da wirklich nur sagen, okay, das auch PDF ist nicht sicher. Man muss wissen, was man macht. Man kann eines machen, um etwas sicherer zu sein, diese ganzen ActiveX Controls, die es im Rechner gibt, abschalten. Der Wolfgang ist auf einer etwas besseren Seite. Bei Linux kann man das dedizierter machen. Bei Windows muss man einfach diese ganzen ActiveX-Dinger ausschalten.
Bei Linux habe ich kein Adobe PDF-Display-Dingsbums-Apparatmaschine-Gerät da, sondern da nehme ich ein Ghost-Skript oder irgendwas anderes und der interpretiert diesen ganzen Quatsch nicht.
Gut, ich wollte jetzt auf Sumatra kommen. Okay. Gut. Oder man nimmt, oder man nimmt einfach einen aus der Open-Source-Szene.
Jawohl.
Der diese ganzen Spielereien nicht interpretiert. Der hat also nicht den Komfort mit diesen Feldern, mit diesen Animationen in dem PDF drin, sondern der macht einfach nur den Text auf und stellt ihn dar. Mhm. Und damit ist man aus der Gefahrenzone raus. Es war ja sogar eine Zeit lang so schlimm, es gab einen ganz, ganz dicken Bug im PDF drin, drin.
Einen dicken Bug? der sitzt hier.
B-U-G.
Ach so.
Einen dicken Fehler.
Gott sei Dank.
Wir sagen ja nicht, dass du ein Fehler bist.
Ja, und vor allen Dingen nicht dick.
Aber ich habe Fehler.
Ach.
Ja, aber weiter.
Aber er hat es jetzt zugegeben in der Öffentlichkeit. Dass da ein dicker Fehler drin war, dass sogar Adobe empfohlen hat, den PDF-Reader nicht zu nehmen, sondern einen Sumatra oder einen anderen freien PDF-Reader zu nehmen, bis dann ein Patch dafür da ist, also eine Nachbesserung dafür da ist. Bis
der Bug weg ist.
Bis der Bug weg ist. Oh, die kamen natürlich dann auch, natürlich weiß man nicht, welche Fehler jetzt sonst noch in dem Code drin sind. Die Experten sagen, es sind noch ein paar tausend Fehler im PDF drin.
Also damals, als wir auf der Bühne standen bei GData auf der CeBIT, da haben wir gesagt, jetzt laden Sie sich statt des Siebeners den Achter. Mhm. Der Achter war parallel zu der Zeit, als wir das da verkündet haben, kam der Achter auch. Mhm. Und jetzt sind wir ja beim Neunter. Der Neunter hat also auch noch Macken?
Mehr als der Achter.
Mehr als der
andere. Neue.
Ja,
die sind kreativ.
Neue Version, neue Fehler.
Ja.
Je mehr Automatisierung man zulässt bei so Programmen, sei es nun Flash, sei es PDF oder sei es sonst irgendwas, desto mehr Gefahr besteht, dass dem Rechner irgendwas passiert, wenn man da auch Schadcode unterbringen kann. Das ist so, das wird man nicht verhindern können und man muss sehen, wie man damit umgeht. Okay, ich persönlich habe einen Acrobat, allerdings habe ich auch noch eine andere Möglichkeit, die Sachen vorher durch einen anderen Filter zu schicken, indem ich die aktiven Sachen rausnehmen kann. Es gibt ein PDF-Format, das heißt PDF X3, das an sich nur für Druckereien gedacht ist. wenn zum Beispiel eine Zeitung oder eine Zeitschrift heute Daten an eine Druckerei liefert, werden die auch im PDF-Format geliefert, weil es sehr schön kompakt ist, es ist ein kompaktes Format. Aber das wird mit als X3 oder X1-Format geliefert und damit sind alle aktiven Elemente raus.
Das heißt, da kannst du keine Uhr mit bewegenden Zeiger mehr machen, weil die können das nicht drucken.
Oh, schade. Nee,
das ist, solange wir kein E-Paper haben, geht das noch nicht.
Aber wenn die entsprechend viele Blätter opfern, dann können sie doch jede Sekunde eins.
Ja, das große Problem, was ich sehe, sehr viele Firmen verschicken heute ihre Rechnungen per PDF. Das ist gang und gäbe. Ja. Und auf dieser Windows-Plattform, da benutzt man eben dann, weil man, egal wo man ist, überall den Download von dem Adobe da angeboten bekommt, diesen Kram. Und der ist so unsicher. Sag mal, was denken sich die Firma eigentlich dabei? Müsste die sich nicht selbst zumachen und sagen, das war's jetzt? Von Apple haben sie schon einen auf die Rübe gekriegt wegen ihres Flash-Kram da. Flash kommt bei mir sowieso nicht drauf. Außerdem schiebt mir dieses blöde Teil, wenn ich ihn mal aktiviert habe, LSO-Cookies auf den Rechner. Und da reicht es mir schon wieder. Da schmeiße ich sofort den ganzen Mist wieder runter. Und hier, jetzt haben wir das Gleiche. Ich kann da überhaupt keinem PDF mehr vertrauen, wenn ich nicht der Fachmann bin und sage, ich gucke mir den Scheiß vorher an.
Ja. Das ist leider so und da kann man an sich nur empfehlen, denn vorsichtig sein oder alternative Anzeigeprogramme sich anzuschaffen oder eben hoffen, dass der Virenscanner, den man hat, die Sachen erkennt. Was im Moment viel gemacht wird, ist einfach in den Spam noch was anderes unterzubringen und zwar E-Mail-Versand mit unterzubringen und damit Spam zu verbreiten. Dass also der Rechner gar nicht groß korrumpiert wird, sondern man macht das PDF auf und damit wird dann erstmal eine Liste von Spams ausgesendet. Die sind dann schon mal weg und der verschwindet dann danach wieder. Eine interessante Sache, denn Spam-Versand ist ja auch eine Sache. So werden Spam-Filter dann umgangen, indem es einfach temporäre Verschmutzungen sind.
Sauerei ist gar kein Ausdruck für das, was ich dazu denke. Naja.
Wir müssen es leider immer wieder thematisieren, weil die Anwender sehr oft sehr, sehr leichtsinnig sind.
Naja,
und ich, du kannst ich verbreite kaum, auch nicht kaum, gerne schlechte Nachrichten.
Kaum irgendetwas dagegen machen, ja? Du bekommst eine Rechnung oder was weiß ich was oder eine Bedienungsanleitung oder irgendetwas als PDF und schon hast du die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt.
Ja, so, ja und es kann auch bekannten Webseiten passieren, dass die irgendeine korrumpierte Datei dann untergeschoben kriegen und dann hat man die auf dem Rechner.
Wir sind
auf dem Wege, den Computer abzuschaffen.
Erstens auf der CeBIT, zweitens auf dem Stand von G-Data. Ja. Ich glaube, wir müssen uns jetzt mal mit den Spezialisten von G-Data zusammensetzen und müssen mal fragen, wie ist das? Vielleicht können wir schon in der nächsten Sendung, wir machen ja jeden Tag eine Sendung, jetzt hier von der CeBIT. Heute ist Montag, das ist noch so eine
Kistenräumungstag.
Ja.
Und es ist immer wieder erstaunlich, dass aus diesem Chaos doch morgen doch noch was geworden ist.
Hat der liebe Gott ja auch geschafft. Warum nicht deine Nachgemachten da?
Ja, aber ich habe auch den Adam und die Eva noch nicht getroffen auf der CeBIT.
Nee, du bist auch zu alt dafür. Das hat keinen Sinn mehr.
Ich meine, also Evas laufen schon hier rum.
Ja, und was für welche? Ja.
Und Schlangen habe ich auch schon gesehen.
Echt?
Ja.
Und die gehen an Bugs?
Aber noch keine. Und Äpfel habe ich auch gesehen.
Ja.
Apple ist nicht da.
Nee, die sind nicht da.
Die waren noch nie da, ne? Oder? Waren die einmal da?
Die waren früher mal da.
Ah, die Apple war da.
Aber relativ schnell nicht mehr.
CeBIT gibt es ja schon immer.
Nee.
Seit 86.
Also Apple ist da gewesen. Ja, die waren damals in der Halle 1 und haben da einen riesen Stand gehabt und so. Und ja. Ich kann mich erinnern, mit dem Tomba haben wir doch da abends zusammengesessen und so. Also komm, Apple war da.
Ja. Tomba ist doch Microsoft.
Ach, wie heißt der denn?
Junge.
Wie heißt
Junge,
der denn?
Das ist der Messestress, der schlägt jetzt schon zu.
Ja, Albrecht heißt Albrecht, der von Apple. Da guckt mal den Senior an, mit welchem alzheimerfreien Gehirn der arbeitet.
Naja, du bist eben virulent. Die Bugs stecken eben an.
Virulent? Das heißt, ich trage es aus.
Genau.
Ah.
Ja. So, wir werden also morgen produzieren, übermorgen Sendung haben, dann Mittwoch, dann Donnerstag, Freitag und Samstag. Und dann fahren wir wieder nach Hause.
Ja.
Wir werden sehen, dass wir ganz viele interessante Themen zusammenbekommen. Wir wissen zwar noch nicht was, weil die Messe ist so trüb und so traurig, als wie so ein Pokal, der nicht poliert worden ist, also stumpf bis sonst was. Es gibt auch im Vorfeld nicht so viele Informationen wie sonst. Ich weiß auch nicht, wie viele Aussteller da sind und wie viele Besucher erwartet werden. Die Hälfte bekommt die Karten ja sowieso geschenkt. Aber wir werden sehen, was wir für Sie herausholen können aus dieser Messe.
Ja, also ich meine, jeden Tag eine Sendung werden wir sicherlich noch voll kriegen.
Ja, und das wenn ist, wir sind, runterzählen.
Und es sind ganz einfach viele Leute hier, die CeBIT natürlich persönlich besuchen müssen.
Einmal das.
Und es sind auch viele Wissenschaftler hier, also in der Innovationshalle. Da finden wir schon eine ganze Menge.
Ja, selbstverständlich. Und wir sind ja auch an einem Stand von Spezialisten, denn die Freunde von G-Data, denen können wir vielleicht die ein oder anderen Tipps noch herauslocken. Zum Beispiel hier diese Sache mit PDF. Ich würde die ganz gerne nochmal behandeln mit jemand aus dem Virenlabor und mal hören, was kann ich machen, wie gehe ich denn da vor, damit ich nicht in diese blöden Fallen da hineintapse, die irgendwelche Lumpen gestellt haben.
Da haben wir doch noch was Schönes hier von Adobe und von dem iPad.
Das wäre ja...
Ist doch eine, wir haben noch, glaube ich, noch 2,5 Minuten oder sowas.
Ich glaube nicht, dass wir noch 2,5 Minuten haben. Ja? Oh, die Produktionsleitung, die nickt uns hier zu. Ja, da haben wir doch gehört bei dieser ganzen Kritik, dass das neue iPad kein Flash kann. Warum nicht? Weil Apple der Meinung ist, dass nun 50% aller Fehler, aller Abstürze, tödlichen Abstürze ihres Rechners mit Betriebssystem auf Fehler in Flash zurückzuführen sind. So, und jetzt wehren die sich und sagen, das ist gar nicht wahr, das stimmt überhaupt nicht, das ist nicht so, und vor allen Dingen, was da postuliert wurde, dass HTML5 Flash ersetzen soll, das könnte gar nicht sein. Außerdem, Flash wird verkehrt angedacht oder interpretiert, Flash wurde für Stiftcomputer erfunden. Aha. Und der Technikchef von Adobe, dieser Kevin Lynch, der hat in der aktuellen Diskussion, die da jetzt im Moment läuft, das Wort ergriffen und er gab sich wirklich überzeugt davon, dass HTML5 Flash nicht ersetzen kann. So, das
kann
ist aber,
es das denn nun oder kann es das nicht?
Die Welt sieht es anders. Die Welt sagt eigentlich, die Zeit für Flash ist vorbei. Flash braucht zu viel Arbeitsspeicher. Flash ist zu langsam. Auf Apple läuft Flash nur in einer Art, dass es quasi interpretiert wird und nicht tatsächlich auf dem Betriebssystem läuft. Man könnte das einfach so rutsch-die-wutsch verdoppeln in der Geschwindigkeit, aber man hat es bisher nicht gemacht. Also diese von Apple an Adobe als Faulheit hingestellte Entwicklungsart haben sie indirekt für mich hier bestätigt. Ob es nun wirklich so ist, weiß ich nicht. So, ja, und dass die nun stinkig sind, weil Steve Jobs gesagt hat, nee, wir haben es nicht im iPhone, wir haben es nicht im iPad, wir haben es bewusst weggelassen. Ja, ja. Und dass die jetzt sagen, Flash wurde ja vor 15 Jahren entwickelt für Stiftcomputer, das halte ich also für den absoluten Schwachsinn. Der Heinz möchte noch was sagen. Eine halbe Minute haben wir noch.
Es gibt ja eine Konkurrenzentwicklung, eine versuchte Konkurrenzentwicklung, das von Microsoft, das Silverlight, das allerdings nicht erfolgreich ist, weil eben Flash überall auf den sozialen Plattformen ist, dass die ganzen YouTubes und sowas ihre Videos in Flash streamen, weil
YouTube stellt um auf HTML5. Also
Sehr gut, dann wissen wir doch, wo es hingeht.
Und außerdem Silverlight nehme ich auch nicht. Wenn, versuche ich mich im Moment mit Moonlight. Aber jetzt den Daumen hoch, ist Schluss und alle zusammen. Und
wir können den Daumen wirklich hoch tun, oder müssen wir dann
halt hoch? Ja, für uns und für die Messe und für schöne Messetage.
Ja, genau.
Und dafür, dass die Zuhörer uns zuhören. Deswegen halten sie ja so.
Trinkt zu Hause nicht so viel wie wir auf der Messe.
Bis dann, ruckzuck, zickezack.
Zickezack, hoi, hoi, hoi.
Tja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben einen Shop. Jawohl. Das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mousepads,
da gibt es
Safe-Sticks.
Genau, und Cappies gibt es auch.
Cappies auch, ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bis später.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt, Köln 2010.
Der Computerclub 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist feiert in Hannover in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Tatort Web. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.